Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
Seit Jahren führt Schleswig-Holstein das sogenannte Glücksranking an. Wie das so bleiben kann, dazu hat Utz Schlieski ein Buch geschrieben, der Direktor des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Schleswig-Holstein 2030 – Wege zum Glück. In 26 Kapiteln von A bis Z führt er aus, was sich wie verändern muss, um erhalten zu bleiben. Da geht es um R wie Rechtsstaat, um V wie Verwaltungsmodernisierung, um U wie Urlaubsland und um C wie Christentum. Was ist für Utz Schlieski Glück?
Ich definiere ihn für mich in der Abwesenheit von Unglück. Sie merken schon, das ist typisch juristisch. Man versucht das erstmal mit der negativen Abgrenzung. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen natürlich. Die Gefahr ist, dass man Glück sehr schnell mit Zufriedenheit gleichsetzt, sozusagen mit einer spontanen, kurzen Lebenszufriedenheit. Wenn ich ein besonders schönes Eis esse, dann stellt sich ein Zufriedenheitseindruck ein, aber das würde ich noch nicht als Glück bezeichnen, sondern Glück ist etwas Tiefergehendes, was natürlich dann letztlich wirklich nur jeder Mensch für sich selbst beantworten kann, weil es auch mit dem konkreten Wertehintergrund zusammenhängt. Denn letztlich ist es ja eine Empfindung, zu der der Mensch fähig ist, aber diese Empfindung entsteht natürlich sozusagen durch einen Abgleich meiner Lebenswirklichkeit mit einem Wertegerüst.
Wenn Sie sagen, glücklich ist eigentlich nur jeder für sich und kann das für sich definieren, wie können die Schleswig-Holsteiner denn dann die glücklichsten Menschen sagen? Und das sagt noch jemand von außerhalb.
Die Menschen sind natürlich auch nicht alle völlig unterschiedlich. Auch wenn wir Individuen sind, gibt es doch nach meiner Überzeugung und so ja auch immer diese Untersuchung des Glücksatlasses, gibt es halt Lebensumstände, die Glück begünstigen. So, und das fängt bei den Schleswig-Holsteinern mit Sicherheit bei der Lage zwischen zwei Meeren an und einigen anderen Dingen, die ich in meinem Buch ja auch beschrieben habe, durch die wir uns von anderen Deutschen unterscheiden. Und wenn diese Lebensumstände eben gut erfüllt sind, dann kann sich bei ganz vielen Menschen dieses Glücksgefühl einstellen. Und so kommt es dann, dass natürlich dann bei der Befragung auch ganz viele sagen, ja, ich bin hier oben sehr glücklich und damit erkennbar glücklicher als viele Nachbarn.
Jetzt fallen mir spontan auch schon einige Gründe an. Man denkt an die gelben Rapsfelder, jetzt bald wieder an die Inseln, an die Meere, an Sand zwischen den Zehen, vielleicht die Lübecker Altstadt und den Ratzeburger See, an solche Dinge. Und Sie kommen mit Verwaltungsoptimierung, mit Algorithmenbeherrschung und solchen Dingen. Das klingt nicht so, als wären Sie der ganz große Romantiker.
Na, es gibt ja zum Glück auch noch ein paar andere Buchstaben, angefangen vom Queller und Schaf bis zu H wie Heimat. Da kommt dann vielleicht doch der Romantiker auch bei mir stärker durch. Aber es sind ja nicht nur romantische Lebensumstände, die zum Glück führen, sondern tatsächlich auch sehr reale Lebensumstände, die das Glück dann begünstigen. Und Sie haben in der Tat schon wichtige Stichworte genannt. A wie Algorithmenbeherrschung. Wenn wir Menschen unsere Individualität, unsere Freiheit bewahren wollen, tun wir, glaube ich, gut daran, uns stärker solchen Phänomenen wie künstliche Intelligenz oder überhaupt dem Einsatz von Algorithmen in allen Lebensbereichen, nicht nur in Staat, Verwaltung, sondern auch gerade im privaten Umfeld, uns damit stärker auseinanderzusetzen und uns Mühe zu geben, dass wir so etwas, ja, ich habe es Beherrschung genannt, also man könnte auch etwas niederschwelliger sagen, in den Griff zu bekommen. Denn davon hängt, glaube ich, sehr viel ab. Unser Menschsein hängt davon ab, aber auch Funktionieren von Demokratie, der gläserne Mensch und sind alles so Stichworte, die ich hier nur kurz anreißen will, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind, damit wir eben auch Menschen bleiben können und nicht, ja, sozusagen zur Beeinflussungsmasse von ominösen Herstellern bestimmter Algorithmen sind.
Ich erinnere mich, dass meine Mutter immer gesagt hat, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und hast genug zu essen, dann ist schon mal die Grundlage gelegt. Sie würden vielleicht sagen, wenn Sicherheit, Freiheit und Demokratie dazukommen, dann hat man schon ganz gute Voraussetzungen, um glücklich zu sein, oder?
Ja, da haben Sie recht. Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch gar nicht so sehr von den Menschen in früheren Jahrhunderten. Nun bin ich ja von Haus aus Staatsrechtler und befasse mich auch viel mit Staatslehre. Wenn man mal zurückschaut, sind es doch immer dieselben Dinge, die Menschen brauchen, um glücklich leben zu können. Und dazu gehört ohne Frage auch ein Staat, der eben für diese Lebensumstände sorgt. Und Sie haben es zu Recht gesagt, Sicherheit ist der eine, Freiheit, ganz wichtiger anderer. So, ich brauche meine Nahrung, noch noch ein paar andere Dinge. Nun ist unsere Welt heute etwas komplexer geworden, deswegen findet man natürlich noch mehr Stichworte als vielleicht im Mittelalter. Aber der Sache nach lässt sich das alles diesen ursprünglichen Herrschaftszwecken zuordnen.
Sie haben mal 26 Stichworte gesammelt, von A bis Z genau genommen. Unter C haben Sie geschrieben, C wie Christentum. Warum?
Ja, ich bin überzeugt, dass auch das Christentum ein wesentlicher Faktor immer noch für das Glück der Menschen ist. Ohne Frage nicht für alle, für Menschen, die sich jetzt nicht dem Christentum zugehörig fühlen. Und ich sage hier ganz bewusst nicht nur dem Christentum, sondern einer monotheistischen Religion. Das Christentum steht für mich sozusagen für eine bisherige Mehrheitsreligion. Aber selbstverständlich sind andere Religionen genauso geeignet, den Menschen glücklich zu machen. Aber für uns, gerade in Schleswig-Holstein, ist es das Christentum, weil es natürlich eine sehr prägende Wirkung gehabt hat. Letztlich reden wir jetzt über so 1200 Jahre Christentum in Schleswig-Holstein, seit die Christianisierung hier begonnen hat. Und man sieht eben, welche Lebensumstände das Christentum ja begünstigt hat.
Auch so Dinge wie Nächstenliebe, Menschenwürde, die durch das Christentum tradiert wurden, die auch andere Quellen haben können, sind aber nun mal in unserer Gesellschaft über Jahrhunderte durch die christliche Religion tradiert und weitergeleitet worden, oder?
Ja. So, ja. Ja, völlig richtig. Und es gibt also ein ganz faszinierendes, für mich faszinierendes Buch von Larry Siedentop, der eben wirklich wunderschön die Entstehung der Individualfreiheit nachgezeichnet hat und eben tatsächlich lückenlos belegt, dass es ohne das Christentum dieses Verständnis von Individualfreiheit, das westliche Gesellschaften kennzeichnet, nicht geben würde.
Wir brauchen auch Orte, auch das schreiben Sie christlichen Gemeinden zu. Das gibt es aber auch nicht nur da. Die gemeinschaftsbildend sind auch über kleine Grüppchen, über Generationen und so hinweg. Das kann die Gemeinde sein, das kann auch ein Sängerverein sein oder ein Sportverein.
Genau, der Mensch ist bei aller Individualfreiheit ja auch ein Gemeinschaftswesen. Auch das ist ja sozusagen uralt und in unseren Genen, aber es ist auch einfach lebensnotwendig. Wir sind ja nicht dafür tauglich, alleine in einer feindlichen Umwelt lange zu überleben. Und deswegen merkt man ja auch, dass Gemeinschaft zum Teil lebensnotwendig ist, aber vor allem das Leben viel schöner, angenehmer und im Idealfall eben auch glücklich macht. Wenn ich mit Menschen gleicher Denkweise zusammen bin und gemeinsame Erlebnisse habe. Und das kann in der Tat vom Gottesdienst, aber bis zu einem Gesprächskreis oder Verein, was auch immer reichen, dann merkt doch jeder, jede, dass man dadurch glücklicher wird. Also allein, was an ehrenamtlichem Engagement von der Kirche ausgelöst wird, das ist unbezahlbar. Und auch das sind ja alles Dinge, das macht zum einen die Empfänger solcher Leistung glücklich, aber es macht auch die ehrenamtlich Tätigen glücklich.
Wäre Ihnen noch I wie Islam und J wie Judentum zu viel Religion gewesen oder warum haben Sie nicht R wie Religion genommen?
Weil ich einfach sozusagen unsere geschichtliche Entwicklung angesehen habe und selbstverständlich gibt es Menschen islamischen Glaubens in Schleswig-Holstein, jüdischen Glaubens und es gibt auch schon sehr lange Menschen dieser beiden Religionen, aber sie sind nicht in dieser Weise prägend geworden, weil sie eben auch nicht diese große Zahl aufwiesen und deswegen ging es mir hier darum, eher etwas Typisches für Schleswig-Holstein darzulegen und das ist tatsächlich das Christentum eben wie gesagt seit der Christianisierung und dann mit Reformation und allem, was sich hier auch abgespielt hat, bis hin zum Dreißigjährigen Krieg, der eben ein Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten war. Da spielten die anderen beiden Religionen keine Rolle.
Ja, aber es ist vielleicht trotzdem gut zu betonen, dass wir eine Geschichte erzählen und kein Über-Unter zwischen den Religionen.
Ja, absolut, absolut. Und deswegen habe ich eben auch gesagt, also mir geht es tatsächlich hier um das Christentum nicht in einem ausschließenden Sinne, sondern als Synonym für Religion, für monotheistische Religion, aber auch für andere Glaubensinhalte, um deutlich zu machen, dass es aber sozusagen die Dinge, die mir auch wichtig sind, wie Verwaltungsmodernisierung, das macht die Menschen auch nicht alleine glücklich, sondern da muss noch was Spirituelles, vielleicht auch mal etwas Mystisches dazu kommen. Und jedenfalls zeigt ja auch immer noch die Zahl der Mitglieder in den christlichen Kirchen, dass offenbar sehr viele Menschen so denken.
Ihr Buch heißt ja Schleswig-Holstein 2030, Wege zum Glück. 2030 wird es die beiden Meere noch geben, der Raps wird blühen. Schon der Titel Ihres Buches zeigt aber auch, das ist nicht gottgegeben oder selbstverständlich, dass die Schleswig-Holsteiner auf ewig diese Liste anführen?
Nein, dafür müssen wir etwas tun. Also mein Motto, das mich auch bei dem Schreiben des Buches geleitet hat, lautet: Verändere, was du bewahren willst. Und wenn ich davon ausgehe, dass wir diesen Zustand des Glückes bewahren wollen, auch 2030 noch innehaben wollen, diese Pole Position im Glücksranking, dann müssen wir dafür eine ganze Menge tun. Und viele dieser Stichworte sind sozusagen auch konkrete Reformvorschläge. Denn sozusagen auf den Lorbeeren ausruhen, das hat noch nie funktioniert. Und ich sehe durchaus viele Felder, bei denen wir aktiv werden müssen. Und das ist, wie gesagt, wieder so ein bisschen die Grundphilosophie. Gott gegeben sind Möglichkeiten, aber wir müssen diese Möglichkeiten auch am Schopf verpacken und dürfen nicht darauf warten, dass jemand anders das für uns macht. Und dafür wird weder Gott sorgen, noch eben der Staat kann das alles richten, sondern wir alle müssen anpacken, um zum Beispiel Demokratie zu erhalten. Das ist ja mein Stichwort bei D, den Rechtsstaat, Stichworte bei R und auch die Republik. Das sind dem Staatsrechtler natürlich sehr wichtige Prinzipien, die aber, glaube ich, auch für unser Glück sehr wichtig sind. Bis hin zu Fragen der Energie, Wende, erneuerbaren Energien. Natürlich müssen wir uns auch entsprechend um diese Fragen von Natur, Umwelt und Klimaschutz kümmern.
Ja, das zeichnet, glaube ich, das Buch auch aus, was Sie sagten, verändern, um zu bewahren, also die Chancen der Digitalisierung zum Beispiel für die Verwaltung nutzen, nicht damit alles menschenleer wird, sondern gerade damit wieder Zeit für 1-zu-1-Kommunikation da ist zum Beispiel. Ne?
Ja, völlig richtig. Ich glaube, es wäre ein ganz großer Fehler und leider wird Digitalisierung in vielen Diskussionen so verstanden, dass wir damit den Menschen wegrationalisieren. Das halte ich für völlig falsch. Auch gerade im Verhältnis zwischen Staat und Bürger oder nehmen wir das einfach mal auf der kommunalen Ebene, zwischen dem Bürger und seiner Gemeindeverwaltung ist es doch wichtig, dass da Menschen miteinander sprechen und dass sie die Anliegen auch noch verstehen und dass man nicht sozusagen nur in irgendein Formular, das digital vorgehalten wird, versucht reingequetscht zu werden. Das führt ja auch, das merkt man ja auch, zu immer mehr Ablehnung auch von solchen digitalen Angeboten. Ich glaube, wir können viel mehr Digitalisierung nutzen, um eben unsere staatlichen Prozesse deutlich schneller zu machen, zu verschlanken. Also der Staat kann sich da selber besser organisieren, aber der Kontakt zum Bürger muss unbedingt erhalten bleiben. Und ich glaube, das haben doch alle auch von den Hörerinnen und Hörern schon gemerkt. Es macht einfach keinen Spaß, in Deutschland irgendwelche digitalen Angebote des Staates zu nutzen, weil man jedes Mal ein neues Programm sich runterladen muss, das erst lernen muss, dann alle Daten eingeben muss. Und da ist es doch viel schneller, wenn man zu einem Menschen geht, in einem Bürgerbüro und einfach sagt, das ist mein Anliegen, meine Daten habt ihr und dann kann man wieder nach Hause gehen.
Kann ich mich zurücklehnen und zugucken, wie Sie die Verwaltung modernisieren und so weiter und ich bleibe dann einfach glücklich?
Also wenn wir das alle arbeitsteilig machen, dann könnten Sie sich in dem Fall zurücklehnen, dann würde ich sagen, das übernehme ich, aber dann müssen Sie einen anderen Part übernehmen. Und wenn wir alle zusammen anpacken, dann haben wir, glaube ich, ganz hervorragende Aussichten, weil wir einfach so tolle Rahmenbedingungen haben. Aber die müssen wir auch nutzen. Und ich glaube, wir müssen auch einfach öfter mal positive Geschichten wieder erzählen. Also im Moment betonen wir in Deutschland ja sehr das Abgrenzende, Ausgrenzende, das Negative, die Stimmung, heißt es immer, sei schlecht. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass bei vielen Menschen die Stimmung individuell sehr gut ist. Das zeigen ja auch Umfragen. Aber dass wir das auch unser Gemeinwesen übertragen könnten, wenn wir wieder uns auch verdeutlichen, was wir eigentlich alles erreicht haben in den letzten Jahrhunderten. Und was für eine tolle Geschichte wir haben, was für eine spannende Geschichte wir haben, was für eine Landesidentität wir haben, die auch immer Menschen aufgenommen hat, integriert hat. Und trotzdem sind wir eben Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Also da können wir, glaube ich, sehr viel lernen aus unserer eigenen Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft, aber eben bloß nicht alles schlecht reden und vor allem nicht einfach zurücklehnen und sagen, der andere oder die andere wird schon machen. Alle mit anpacken.
Was ist Ihre Prognose? Wo steht Schleswig-Holstein 2030 im Ranking?
Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir immer noch ganz oben stehen, weil es einfach ein wunderschönes Bundesland ist. Einfach diese Menschen hier die nötige Gelassenheit für Veränderungen aufbringen. Einfach so ein Bindeglied zwischen dem ja auch sehr glücklichen Skandinavien und dem Rest Deutschlands sind. In dieser Rolle können wir, glaube ich, hervorragend leben und sind dann immer noch die glücklichsten Menschen.
Herr Schliske, ich danke Ihnen für das Gespräch.